Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Literaturexpertin und Opernliebhaberin ist sie. Und welche Leidenschaft sie für die Musik hegt, wissen auch die Theaterfreunde, die sie bei Passione erleben, der Veranstaltungsreihe im Staatstheater Wiesbaden, wenn sie dem geneigten Publikum Lust machen möchte auf die nächste Opernpremiere. Sie ahnen natürlich, um wen es sich handelt, Elke Heidenreich. In der Frankfurter Rundschau ist sie mal als die große alte Dame des Opernenthusiasmus bezeichnet worden. Das ist vielleicht ein bisschen uncharmant, falsch ist es nicht. Am Tag vor der ersten Opernpremiere in dieser Saison, nämlich Othello, haben wir Elke Heidenreich vor ihrer Passione getroffen und sie nach ihrer Verdi-Leidenschaft befragt. Die Theatersaison beginnt. Und zwar beginnt sie in der Oper mit Othello. Und wir haben das große Glück und die große Freude, dass Sie auch wieder nach Wiesbaden kommen mit Ihrer Veranstaltungsreihe Passione. Sie haben hier ja schon, man kann sagen, ein Fanpublikum. Was wollen Sie denn jetzt den Leuten erzählen über Othello? Was sollen die Zuschauer denn wissen über diese Oper?
Ach, grundsätzlich bin ich ja immer missionarisch unterwegs und bin schon froh, wenn die Leute kommen, um die Tante aus dem Fernsehen zu sehen. Und ich kann sie überhaupt dazu bringen, in die Oper zu gehen. Ob das nun Othello ist oder Frau ohne Schatten, ist ja dann egal. Es geht mir nicht so sehr um Othello, um den geht es natürlich heute. Aber es geht mir darum, dass wir begreifen, was für ein Glück unsere Kultur ist. Unsere Bücher, unsere Malerei, unsere Oper, unsere hochsubventionierte, teure Oper mit wunderbaren Orchestern und Sängern. Und ich finde, dass wir im Moment in so barbarischen Zeiten leben, dass wir nicht genug schätzen können, dass wir unsere Kultur noch haben, die uns davor bewahrt, zu Barbaren zu werden, wie die Barbaren, die die Kultur gerade zerstören. Und heute geht es speziell um Verdis Othello. Dazu muss man sagen, dass ich ein großer Verdi-Fan bin. Und Othello ist eine sehr dramatische Oper. Und was ganz besonders komisch ist, ich habe ein Buch über Verdi geschrieben, ich habe einen Film über Verdi gemacht, ich bin zigmal in Italien rauf und runter gefahren und war in allen Theatern, die es gibt, in Verdi-Opern und habe alle Verdi-Opern bestimmt schon zwei oder dreimal gesehen und ehrlich gesagt noch nie Othello. Es ist mein erster Othello, man fasst es nicht. Ich habe drei Aufnahmen zu Hause, ich habe ihn im Fernsehen gesehen, ich kenne die Oper, ich habe ihn noch nie auf der Bühne gesehen, jetzt hier in Wiesbaden. Ist das nicht toll?
Das ist wunderbar.
Ja.
Und was möchten Sie denn speziell über Othello den Zuschauern mitteilen?
Ich will denen eigentlich gar nichts mitteilen, denn ich bin mir selber nicht im Klaren. Ich habe gestern die Generalprobe gesehen und ich denke, warum heißt eigentlich diese Oper Othello? Othello ist nämlich schwach, eifersüchtig, hat einen sehr windigen Charakter eigentlich, ist sofort zu irritieren, mordet seine Frau beim Verdacht auf Untreue. Der eigentliche Held des Ganzen ist der Schurke, ist Iago. Eigentlich müsste die Oper Iago heißen. Aber es ist ja ein Stoff nach Shakespeare. Verdi hat dreimal Shakespeare umgesetzt in die Oper, Macbeth, und dann 40 Jahre später Othello. Und seine allerletzte Oper als alter Mann war Falstaff, auch nach Lustigen Weiber von Windsor von Shakespeare. Und ich möchte mit dem Publikum zusammen und mit dem Intendanten Uwe-Erik Laufenberg, der hier Regie geführt hat, mal rauskriegen, was ist das für eine Geschichte? Ist das eine politische Geschichte? Eine Geschichte über einen Außenseiter, der gemobbt wird? Othello ist ja schwarz, der Mohr von Venedig, da regen sich wieder die politisch Korrekten in ihren Großraumbüros auf, wo sie allmählich sitzen und alles besser wissen. Es heißt nun mal so. Oder ist es eine Geschichte einer schwachen Frau, die sich sowas anhängen lässt und sich gar nicht wehren kann und sich lieber ermorden lässt, als irgendwie zu helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Ist eine interessante Geschichte. Und darum wird es gehen heute Abend. Es geht auch darum, Verdi hat ja mal eine Oper geschrieben, die Macht des Schicksals, dass das Schicksal eingreift in unser Leben. Das wissen wir ja alle. Manche Dinge geschehen, auch wenn wir es gar nicht wollen, und manche geschehen nicht, und wenn wir noch so sehr drum kämpfen. Und man muss sich mit der Nichtmachbarkeit des Schicksals aussöhnen, sonst wird man verrückt. Und bei Othello ist es so, dass ich mich frage, ist das Schicksal oder sind es einfach nur Intrigen, ist es das Böse? Das Böse, das manchen Menschen, wie Iago von sich selber sagt, wie ein Keim innewohnt und raus muss. Und dann spielt das Böse Schicksal. Und warum ist das so? Ich finde das eine interessante Frage.
Haben Sie auch eine Antwort?
Nein, ich habe keine Antwort, weil ich habe nur die Antwort, dass ich an das schlechthin Böse eigentlich nicht glauben will aber doch ab und zu erfahren muss, dass es das gibt. Wir kennen ja Massenmörder, wir kennen Menschen, die Menschen vernichten, die Menschen foltern. Was bringt sie dazu? Warum wird man so? Es muss eine Vorgeschichte haben. Man kann auch nicht alles entschuldigen mit einer Vorgeschichte. Aber wenn das Böse so zum Durchbruch kommt, ungehemmt, dann hat ein anderes Schicksal als Untergang gar keine Chance mehr. Dann kann man noch so sehr sich dagegen wehren und sagen, ich will das nicht. Es passiert dann. Während wir hier jetzt sitzen, läuten zum Beispiel die Kirchenglocken. Und die gemahnen uns ja auch immer, an den Weg des Guten, des Wahren, des Richtigen zu gehen. Jeder muss für sich selber entscheiden, wie er handelt. Und Iago hat nun mal entschieden, alle in den Untergang zu reißen. Und das tut er. Shakespeare hat unglaublich viel vom Menschen gewusst, eigentlich alles. Shakespeare hat alles gewusst. Alle Regungen, alle Bosheiten, zu denen wir fähig sind, alle Sehnsüchte, alle Liebesverwirrungen. Und manchmal denke ich, Verdi ist auf der Musikbühne der Shakespeare, der auch alles von Menschen weiß, der so innige und schöne Musiken schreibt. Und übrigens klingt ja Othello ganz anders als seine früheren Opern. Verdi ist alt inzwischen, er ist 74 Jahre alt, als er das schreibt. Er hat 16 Jahre keine Oper mehr geschrieben seit Aida, seine erste. Er hat Wagner gehört, er weiß, dass die Oper auf einem anderen Weg ist, als er es mit dem italienischen Belcanto ist. Es ändert sich ganz gründlich was. Und dann hat ihn das Libretto von Arrigo Boito so bezaubert, dass er gesagt hat, das mache ich nochmal. Eigentlich war er nur noch Landwirt auf seinem Gut in St. Agatha. Und dann hat er sich dran gesetzt und hat das komponiert und es hört sich ganz anders an als Macbeth oder Don Carlos oder La Traviata. Es ist eine ganz andere, hochdramatische Musik, auch nicht mehr so durchkomponiert, auch nicht mehr mit einer Ouvertüre am Anfang, sondern mit einem Paukenschlag, wie man es sonst nie hat bei Verdi. Ganz interessant.
Auch nicht mit Arien, die man gerne mitsingen möchte, sondern es ist eine durchkomponierte Oper, ganz anders.
Ja, das hat er bei Wagner abgeguckt ein bisschen, aber es ist schon noch sehr italienisch. Also es gibt schon noch schöne Arien, die der Desdemona, das Nachtgebet und Iagos Credo. Es gibt schon noch sowas, aber es ist nicht mehr La Donna e Mobile. Diese Zeiten sind vorbei und die passen ja in Othello auch nicht. Also es hat sich schon was geändert. Es sind schon noch Arien, aber die hören sich anders an als früher. Ist doch auch klar, mit 74 schreibt man doch wohl anders als mit 30, Schriftsteller ja auch.
Anzunehmen. Er wollte ja eigentlich auch gar nicht mehr komponieren, nachdem er 60 Jahre alt war. Also das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit den Erfahrungen, die er gemacht hat. Er hat ein großes Problem mit der Wagner-Rezeption gehabt. Ist es richtig?
Ja, er hatte Lohengrin gehört und hat ganz, ich war im Museum in Busseto, da ist eine Handschrift von ihm, da ist eine Partitur von Lohengrin, die er gelesen hat und hat immer an den Rand geschrieben, wie schrecklich ist das, wie entsetzlich, was soll das denn, alles schlecht. Also 100 Bemerkungen von ihm, voller Zorn, mit Bleistift geschrieben. Aber er war bis ins Tiefste erschüttert, weil so eine Musik hatte man bis dahin noch nicht gehört und ihm war völlig klar, dass Wagner die Musik revolutioniert und dass danach nichts mehr sein würde wie vorher. Und so war es ja auch. Wagner hat praktisch Hollywood vorweggenommen. Und Verdi konnte in diese alte, schöne italienische Belcanto-Arienschmetterei danach nicht mehr zurück und hatte 10 Jahre lang ein Tief, bis er wieder schreiben konnte. Und das hat ihn sehr mitgenommen. Und er hat auch einmal gesagt, wie hätte ich denn unter italienischem Himmel einen Tristan schreiben sollen? Was er da nicht wusste, war, dass Wagner den Tristan in Venedig geschrieben hat. Große Teile. Die waren so verschieden, die haben sich auch nie kennengelernt, sind sich aus dem Weg gegangen. Wagner hat oft schlecht über die italienische Musik geredet. Dass er lange brauchte und er hat sich dann überlegt, als er alt war, er war ein weltberühmter Komponist, sehr geliebt in Italien. Wenn er jetzt etwas schreiben würde, was nicht mehr gefiel, würde er seinen eigenen Ruf ruinieren. Er hat schon über sowas nachgedacht. Und dann hat er es aber gemacht. Und dann hat er seinen Othello geschrieben und er hat seinen Ruf nicht ruiniert, sondern alle haben gestaunt und gesagt, oh, das klingt ganz anders als der frühe Verdi. Also es war gut, dass er das gemacht hat. Und mit Falstaff hat er ja noch einen draufgesetzt. Und Falstaff endet ja ganz am Ende, als sich die ganze Intrige um Falstaff, ist ja Verdis einzige Komödie, als sich das auflöst, endet es mit einer Fuge von Bach. Das ist ja, das rührt mich ja zum Weinen. Da ist plötzlich eine Fuge, die zeigt, wo auch Verdi herkommt, wo alle herkommen. Alles kommt von Bach.
Kann man Othello als reifes Alterswerk bezeichnen? Wollte Verdi es noch mal wissen? Also Peter Hertling, der ja gerade einen Roman geschrieben hat über Verdi, lässt ja sowas verlauten. Also dass es sich eben um ein Alterswerk handelt. Der Künstler will es noch mal wissen, ob er noch was zustande bringt.
Das kann schon so sein. Ich meine, natürlich ist es ein Alterswerk. Er ist 74, das war damals viel. Er hat ja dann dem Falstaff geschrieben, als er noch älter war. Und er ist ja sehr alt geworden, Verdi. Er ist 1813 geboren, 1901 gestorben, im 20. Jahrhundert. Und Ich weiß nicht, Verdi war, glaube ich, nicht der Typ Mann, der es nochmal wissen wollte. Verdi war wirklich durch und durch Künstler. Er war bescheiden, aber selbstbewusst. Er wusste, dass er es kann. Er musste niemandem mehr was beweisen, auch nicht sich selbst. Und er hatte dieses Tief und hat immer gesagt, ich habe zwar die Begabung, ich kann Musik schreiben, ma sono un contadino, ich bin ein Bauer. Und er hatte sein Landgut, auf dem ich oft gewesen bin, da hat er seinen eigenen Schinken gemacht, er hatte Schweinezucht, Pferdezucht, Hühnerzucht, er hat für die Bauern Molkereien eingerichtet, damit die nicht abwandern, die armen Bauern. Und er hat wahnsinnig gerne Landwirtschaft gemacht. Man kann den Park sehen, den er angelegt hat. Es gibt einen See in Form eines Notenschlüssels. Es ist alles wunderschön. Er hat das mit Liebe und Können gemacht. Und dann hat er aber Arrigo Boito kennengelernt und so einen guten Librettisten hatte er noch nie. Die anderen waren doch alle Camerano und wie sie alle heißen. Nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann hat Boito aber so nah an Shakespeare ein so kraftvolles Libretto geschrieben, da konnte er gar nicht anders als Künstler, als zu sagen, das ist so toll, das will ich nochmal machen. Aber nicht, um irgendjemandem was zu beweisen, am wenigsten sich selbst. Der wusste schon, was er kann. Der war ja sehr früh auch sehr reich und sehr erfolgreich. Er hat einfach Lust gehabt, auf dieses schöne Libretto nochmal eine schöne Musik zu setzen.
Zurück nach Wiesbaden. Es ist ja die erste Verdi-Inszenierung von Uwe-Erik Laufenberg. Haben Sie ihn dazu gebracht?
Nein, ganz sicher nicht. Der macht sowieso, was er will. Ist es die erste?
Ja.
Erste Mal, dass er Verdi inszeniert? Ach, guck, ich habe seinen Ring gesehen in Linz und ich habe hier Frau ohne Schatten gesehen. Und ich habe schon einiges von ihm gesehen. Das stimmt, ich habe noch nie einen Verdi von ihm gesehen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Der macht seinen Spielplan und sowas macht man ja lange im Voraus. Aber ich habe mir gewünscht, die Einführung hier zu machen. Sein Verdi und mein Verdi, ja.
Warum Otello Uwe-Erik Laufenbergs erste Verdi-Inszenierung ist, erfahren Sie gleich nach dem Feuerchor aus Otello. Fuoco di Gioia. Herr Laufenberg, es ist tatsächlich Ihre erste Verdi-Inszenierung. Warum so spät?
Ja, es liegt auch an den Angeboten, die man hat. Und als deutscher Regisseur ist man ja nicht so Spezialist für die italienische Oper. Viele Häuser haben Angst, ein deutscher Regisseur macht dann modernes Musiktheater oder übertüncht es oder macht irgendwas Neues damit. Und gerade Otello ist ja durch die Shakespeare-Vorlage und durch das, was Verdi da gemacht hat, so konzentriert, dass man nicht viel drüber stülpen muss. Man muss damit nichts von außen machen. Man muss es nur von innen in diese Leidenschaft packen und dann spricht es aus sich selbst. Und da habe ich jetzt das Alter für, das zu begreifen und das, glaube ich, so anzugehen.
Und Sie sind in der glücklichen Lage, als Intendant auszusuchen, was Sie inszenieren wollen. Und das war dann Otello.
Ja, es gab auch in Köln schon einen Otello-Plan und wir haben im Prinzip das Konzept und ein bisschen von der Besetzung, die wir für Köln vorgesehen haben, jetzt nach Wiesbaden gebracht.
Und Sie haben ja, haben Sie erzählt, tatsächlich im Alter von 18 Jahren schon über das Credo nachgedacht.
Genau, ja, weil das Credo, wo der Iago sagt, nach dem Tod kommt nichts, der Himmel ist leer und wir sind als Menschen auf diese Erde und dem Dreck verbunden und mehr sind wir nicht. Das ist von einer solchen zerstörerischen Kraft, dass ich immer gedacht habe, wenn er es nur dem Publikum erzählt, kommt diese zerstörerische Kraft nicht raus. Und deswegen hat er einen Partner, das ist bei uns die Bianca, die es eigentlich nur bei Shakespeare gibt. Und anhand der beweist er, wie es ist mit dem Nichts.
Sind Sie denn jetzt angefüttert, beziehungsweise haben Sie sich selbst angefüttert? Bekommen wir noch mehr Verdi-Inszenierungen von Ihnen zu sehen in Wiesbaden?
Das ist noch nicht beschlossen, aber wir denken über gewisse Titel nach. Und wenn ich dann immer merke, ich kann ja höchstens allerhöchstens zweimal im Jahr hier Inszenierungen machen. Aber wenn ich jetzt so über eine nachdenke und denke, dann soll ich da lieber das Wagner-Stück oder das Verdi-Stück machen, dann bin ich im Moment immer mit der Lust mehr bei Verdi.
La Traviata haben Sie natürlich sofort erkannt. Sie ist eine der berühmtesten Opern Verdis, deren Arien man am liebsten immer mitsingen möchte, wenn man denn singen könnte. Im Frühjahr und bei den Maifestspielen stand La Traviata übrigens auf dem Wiesbadener Spielplan in der Inszenierung von Nicolas Brieger. Tja, Verdi, gefeierter Komponist, König der italienischen Oper und dann Wagner. Es hagelte Kritik. Plötzlich war der Nimbus von Verdi geschmälert. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast Elke Heidenreich. Hat er denn auf die Reaktionen des Publikums, die es ja auch gab, reagiert? Als man sagte, Wagner ist jetzt der Komponist, um den es geht, der macht jetzt das Richtige. Und Verdi ist altmodisch. Ich habe so einen schönen Satz gelesen in Ihrem Buch. Aida hätte Wagner-Klänge, haben Kritiker formuliert. Und das hat Verdi ja enorm empört.
Ja, alle Menschen, die irgendwie künstlerisch tätig sind, sind oft empört über Kritiker, die irgendwas behaupten und keinen Respekt vor der Arbeit und dem Werk haben, sondern sich irgendwie ihr Ding zusammenschustern, wer was bei wem wohl abgeschrieben hat. Der Verdi war viel zu groß, viel zu klug, viel zu souverän, um sich von sowas wirklich ans Bein pinkeln zu lassen. Er hat es mit Empörung gehört, aber es hat ihn nicht wirklich irritiert, weil er wusste, dass es nicht so war. Und wenn man selber sicher ist, dann können einen Kritiker auch nicht irritieren. Das ist mir in meinem Leben auch immer so gegangen. Ich weiß, wenn ich was schreibe, ob es gut ist oder nicht. Und wenn dann 10 Leute schreiben, ist es aber schlecht, dann denke ich, ihr könnt mich mal, es ist nicht schlecht. Aber wenn 10 Leute schreiben, es ist wunderschön, dann denke ich, wie guckt ihr hin? Es ist hingehudelt und ihr merkt es nicht mal. Also man macht sich irgendwann im Leben von Kritikern, wenn man sehr lange arbeitet, ich bin ja jetzt auch über 70, macht man sich frei von solchen Sachen. Und das war bei ihm so. Als er jung war, war es nicht so. Und das Publikum hat ihn oft empört. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, jetzt wüsste ich gerne, welche Oper es war, ich weiß es, wie heißt sie denn, die grässliche Oper, die fürchterliche, der Troubadour, wo Nonnen irgendwie durch Parks singen, Ritter in Verliesenhausen, irgendwelche Kinder von Zigeunern entführt werden und im 4. Akt am Leberfleck wiedererkannt und wieder ausgehört. Also es gibt keine krudere Oper als den Troubadour. Caruso hat gesagt, man braucht die 4 besten Sänger der Welt, dann Augen zu und einfach durch. Und der Troubadour war, das war eine Oper, wo auch Verdi wusste, das ist nicht gut gelaufen. Und trotzdem, er hat ja immer weiter komponiert, er hat sich von sowas gar nicht irritieren lassen. Er hat gewusst, wenn er einen guten Stoff hatte oder wenn er einen nicht so guten Stoff hatte. Und hier bei Otello hat er gewusst, das ist ein guter Stoff und da gehe ich nochmal dran. Also, und beim Troubadour war das so, dass ein Mann, das ist verbrieft, Verdi hat sehr viele Briefe geschrieben, 25.000 sind erhalten. Und ich habe die Bände zum Teil gelesen. Und da gab es einen Mann, der war im Troubadour in der Premiere in Parma und ist nach Hause gefahren und hat einen Brief geschrieben an Verdi und hat geschrieben, ich habe so und so viel Geld ausgegeben für den Zug und auch noch für ein Abendessen im Bahnhof von Parma und für die Karte zu ihrer bescheuerten Oper. Und es war so entsetzlich und ich verlange mein Geld zurück. Und Verdi hat ihm das Geld geschickt, abzüglich Abendessen, sie hätten ja auch zu Hause essen müssen, und hat ihn unterschreiben lassen als Quittung, dass er nie wieder in eine Verdi-Oper geht. Also der war schon souverän.
Ich habe, als ich Schülerabonnement hatte in jungen Jahren, Verdi immer so gerne gehört, weil gut, gut war und böse, böse, das hat man sofort erkannt. Und das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich prima.
Also ich muss Ihnen mal zu meiner Verdi-Liebe was sagen. Bei mir kommt es von meiner Mutter. Meine Mutter war eine nicht gebildete Frau, weil sie arm war. Sie hat nicht lernen können, aber sie war klug und sie war sehr musikalisch. Und sie hat immer Radio gehört und mich von klein auf, da war ich 3 Jahre alt, immer mithören lassen, mir Musik erklärt. Und sie liebte Verdi über alles. Und sie konnte alle seine Arien singen auf Deutsch. Damals sang man ja noch auf Deutsch. Und sie hat die mitgesungen und sie hat mich ganz früh an Verdi gebracht. Und ich habe ihn auch immer geliebt in dieser Erinnerung an meine Kindheit. Und natürlich liebe ich ihn, er ist Italiener, er sieht fantastisch aus, noch als alter Mann. Er wird ja immer schöner, wie alle klugen Leute wird er im Alter immer schöner. Und ich habe ihn immer gemocht und ich mag ihn auch und ich halte ihm ewig die Treue. Punkt, Absatz. Ich weiß schon, dass das größere Genie Wagner ist. Das weiß ich schon. Denn was Wagner geleistet hat, das ist ja unfassbar. Wenn wir uns den Ring des Nibelungen angucken, das ist die ganze Weltgeschichte, das sind wir. Mit unserer Habgier, mit der Götterdämmerung am Ende, mit dem Untergang, mit dem Betrug, also es fängt ja schon im Rheingold an, wie Walhall gebaut wird auf Betrug und es werden Menschen werden bestohlen, die Rheintöchter, man nimmt ihnen das Gold weg, Alberich wird bestohlen, es ist ja ein einziges Desaster. Und die Musik von Wagner ist eine solche unerhörte Wucht, sowas hat es ja vorher noch nie gegeben. Es hat ja auch vor Verdi und nach Verdi schon, es gab Donizetti, es gab Rossini, es gab so viele wunderbare Komponisten, er ist der stärkste. Aber als Wagner kam, das war ein Monolith und Verdi hat das erkannt. Der hat genau gesehen, das ist ein unfassbares Talent, wie damals Mozart. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Und Wagner hat ja die Musik revolutioniert und hat es alles in eine ganz andere Richtung gebracht. Danach war nicht mehr möglich, so zu schreiben wie früher. Also was ist nach Wagner noch groß gekommen? Das ist schwierig. Also klar, Richard Strauss, Puccini, aber das klingt alles schon ganz anders als vorher. Und das hat der Verdi gewusst. Und trotzdem, er kann ja nicht plötzlich anders schreiben wieder oder einen ganz neuen Stil entwickeln. Aber dass es ihn beeinflusst als Künstler, ist doch ganz klar. Und dann kann so ein Kritiker kommen und sagen, nein, hat er aber abgeschrieben. Das hat er überhaupt nicht nötig. Aber Einflüsse gehen doch in jeden Menschen rein, ist doch ganz klar. So auch in ihn. Und das hat er eigentlich souverän gekontert, solche Kritiken.
Aber ich möchte noch mal ein bisschen genauer wissen, wie Sie zu Verdi gekommen sind. Also Sie haben erzählt von Ihrer Mutter, dass Sie das in jungen Jahren schon gehört haben im Radio. Welches war denn Ihre erste Verdi-Oper? Ich habe mal gelesen, dass Ihre erste Oper überhaupt Zauberflöte war. Ja? Und was war dann, wann kam Verdi?
Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch die erste, wie man den ersten Kuss noch weiß und den zweiten und dritten nicht mehr. Die erste Oper war die Zauberflöte, da war ich 13. Und ab dann war ich infiziert von diesem wunderbaren Glücksgefühl, dass ein riesiges Orchester im Dunkeln spielt, der Vorhang geht auf, mir wird eine Geschichte erzählt und gesungen. Mein Vater fand übrigens Oper immer grässlich. Er sagt, diese Idioten sterben im Stehen und singen auch noch dabei. Meine Mutter und ich dachten da anders. Und ich bin von da an immer, wo immer ich war, wenn ich Geld hatte, wenn ich konnte, als Schülerin, als Studentin und auch später in meinem Leben in Opern gegangen. Also ich würde sagen, einen Monat ohne 2, 3 Opernbesuche gibt es bei mir gar nicht. Wo immer ich bin, hänge ich einen Tag dran, wenn ich eine Lesung habe oder so, und gehe in die Oper. Für mich ist das ein Riesenkraftwerk. Ich bin jemand, der oft am Limit lebt. Ich mache alles zu schnell, ich mache zu viel, ich weiß alles besser. Ich bin immer gewaltig schnell unterwegs wie eine Dampfwalze. Und wenn ich in der Oper sitze, werde ich ganz weich und ruhig. Dann fallen die Betonplatten ab, die Besserwisserei hört auf, meine Herzenstüren gehen auf und ich höre wieder, was viel größer ist als ich. Und das tut mir sehr, sehr gut. Das erdet mich, das macht mich glücklich.
War das schon so, als Sie 15 Jahre alt waren? Da haben Sie nämlich geschrieben, Sie hätten ein Kofferradio gehabt und ein Plattenspieler, Quatsch. Kofferplattenspieler.
Ja, hatte ich.
Mit 4 Platten und eine davon war Rigoletto.
Rigoletto natürlich, La Donna e Mobile, damals aber auf Deutsch gesungen. Oh, wie so trügerisch sind Frauenherzen. Und ich hatte Vivaldi und ich hatte Bill Haley, Shake, Rattle and Roll und Rock Around the Clock. Und ich hatte die Feuerwerksmusik von Händel und die Wassermusik. Wasserwerksmusik, habe ich immer gesagt als Kind. Und und dann wurden es langsam mehr Platten. Das war so ein kleiner Plattenspieler mit einem 10-Plattenwechsler, wo man nur Singles spielen konnte. Und da hatte ich die schönsten Arien aus Rigoletto, Caro Nome. Kann ich heute noch, habe ich so oft gehört. Und so fing das an. Und natürlich habe ich immer den Verdi gerne gemocht, aber es ist nicht mehr so heute, dass ich solche Lieblinge habe. Wagner hat für mich auch Verdi nicht verdrängt. Ich sehe nur dieses Talent und ich sehe das andere. Ich fahre auch zu den Rossini-Festspielen nach Pesaro. Ich war auch oft in Salzburg und habe Mozart gehört. Es gibt für mich nicht nur dies oder nur das. Ich mag auch manches, nicht alles, der Musik des 20. Jahrhunderts gerne und des 21. Ich habe ja selber gerade eine Oper geschrieben mit meinem Freund zusammen. Aber ich habe als junger Mensch, denke ich, ist Verdi der beste Einstieg in Opern. Wenn ich im 15-, 16-Jährigen sagen sollte, welche Oper er hören soll, würde ich vielleicht einen Freischütz, vielleicht Carmen von Bizet, aber auf alle Fälle Verdi, gar nicht mal die Mozart-Opern. Die sind nämlich gar nicht so leicht, wie man denkt. Und die kommen mit sehr viel langen altmodischen Rezitativen daher. Das ist gar nicht jedermanns Sache. Außer vielleicht Don Giovanni, weil da die Geschichte kracht. Aber wenn ich mir so vorstelle, Entführung oder so oder Cosi, das ist schon harte Kost. Da ist eine Verdi-Oper leichter. La Traviata hört und sieht sich leicht.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen, denn meine erste Oper war, als ich 14 war, Nabucco.
Ach, Nabucco mit dem wunderbaren Chor, ja. Und als nach dem Krieg die Scala wieder spielte, 1946, hat Toscanini Nabucco dirigiert und hat den Gefangenenchor, also Flieggedanke auf goldenen Flügeln, war Pensiero Solali Dorate, hat er mit ganz vielen Sängern, 900 Sänger, glaube ich, in der ganzen Stadt auch aufgeführt und sie haben einen Zug durch die Stadt gemacht und das muss ergreifend schön gewesen sein. Und dieser Toscanini, der als alter Mann 46 das aufgeführt hat, saß bei der Uraufführung von Otello als dritter Cellist mit im Orchester. Also es schließt sich so schön so ein Kreis. Es gibt so viele wunderbare Geschichten um Verdi. Ich war denen immer auf der Spur.
Sie haben die auch alle so schön geschrieben. Und ich habe noch ein schönes Zitat gefunden bei Ihnen. Sie schreiben, Subin Mehta hat gesagt, ohne Verdi kann man nicht aufwachsen.
Ja, der hat auch gesagt, schützt eure Oper. Ohne Oper werdet ihr alle wie die Amerikaner. Man kann schon ohne Verdi aufwachsen, aber wenn man mit Verdi aufwächst, ist das ein großes Glück. So wie mit Büchern. Die Bücher sind ja mein Beruf geworden, die Musik ist meine große Liebe. Aber ich finde, wer sich den Büchern und der Musik verschließt, der ist auch arm dran, weil er sich eines großen Glückes beraubt. Das gibt uns ja was, das tröstet. Das heilt keinen Krebs, keinen Liebeskummer, keine Scheidung und keine Pleite. Aber in den 3 Stunden, wo wir eine Musik hören oder ein Buch lesen, was gut ist, wächst uns Kraft, das andere zu ertragen. Und das sollte man nie vergessen, was für ein Geschenk die Kultur ist. Und darum mache ich das hier auch. Darum reise ich auch aus Köln her. In Köln liegt die Kultur im Moment brach. Köln ist eine Stadt, die an allen Ecken auseinanderkracht, von Idioten regiert wird, die schlecht planen. Eine im Moment, finde ich, ziemlich unfähige Intendantin hat. Alle reden immer nur über das Opernhaus, was nicht fertig wird. Dass in diesem Opernhaus künstlerisch sowieso gar nichts mehr passiert seit dem Weggang von Laufenberg. Darüber wird gar nicht geredet. Und Laufenberg hat damals die Kölner Oper hochgeschossen zum Opernhaus des Jahres und hat was Tolles da gemacht. Und als er nach Wiesbaden ging, habe ich mir geschworen, ich gehe mit und arbeite weiter mit. Ich war so glücklich in diesem Team. Und dann sagte er, du könntest doch bei uns Einführungen machen mit deiner Leidenschaft. Und so hieß es dann Passion, Leidenschaft. Ab und zu darf ich mir eine Oper aussuchen und für die eine Einführung machen. Die nächste wird sein im Januar, Katja Kabanova von Janacek. Und heute ist es eben Othello.
Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Reise durch Verdis Italien.
Das Vergriffen wird nicht neu aufgelegt, oh, zu meinem Kummer. Ja. Die Verlage beschließen irgendwann, Buch ist jetzt ausverkauft und legen wir nicht neu auf. Das ist wohl etwas teuer zu drucken, weil so viele Bilder drin sind. Aber das Buch ist weg, ist vom Markt. Ich wollte selber noch ein paar kaufen, ich habe auch keine mehr gekriegt.
Also das heißt, man kann es antiquarisch
vielleicht
noch kriegen.
Wenn man Glück hat, ja.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ein wunderbares Lesebuch und ein wunderbares Bilderbuch. Ja. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss sofort nach Italien fahren.
Ja, so ist es auch gedacht. So ist es gedacht. Ich arbeite seit vielen Jahren mit einem Fotografen aus Hamburg zusammen, der heißt Tom Kraus. Wir sind enge Freunde und sind sehr oft schon in der Welt umhergereist auf Spuren von irgendeinem Thema. Und in Italien eben auf Verdi-Spuren. Richtig, wirklich von Mailand bis Neapel und Palermo. Wir sind überall in jedem Ort in ein Theater gegangen. Wir haben immer nur Verdi-Opern angeguckt. Wir haben in Hotels übernachtet, die nach Verdi-Opern heißen. Wir haben alles fotografiert, Zuckerstückchen, auf denen Verdi drauf stand. Wir haben schon oft sowas gemacht. Und ich bin ein Mensch, der nicht gerne in ein Hotel fährt und morgens um 8 die Liege mit dem Handtuch belegt und dann 14 Tage denselben Ausblick hat. Sondern ich suche mir immer, wenn ich Ferien machen will, irgendein Thema und dann reise ich diesem Thema nach. Das macht mich glücklich. Und der Tom ist genauso. Der fotografiert dann und so ist das Buch entstanden.
Sie haben auf dieser Reise viele Leute kennengelernt, mit denen über Verdi gesprochen. Auch das Publikum haben Sie kennengelernt. Und das ist ja sehr, sehr amüsant. Das unterscheidet sich ja doch ziemlich fundamental von dem deutschen Publikum.
Ja, die Italiener sind da feuriger und gehen mehr mit und buhen gnadenloser aus und applaudieren leidenschaftlicher. Bei den Deutschen ist Oper immer noch manchmal so ein Prestigeding. Also man zieht sein Brokatkleid an und zeigt, dass man in die Oper geht. Ist mir übrigens auch in Wiesbaden aufgefallen, dass da manche Leute sind, die an der Oper weniger interessiert sind als am gesellschaftlichen Anlass. Andere wiederum sind sehr leidenschaftlich und meistens die auf den billigeren Plätzen. Das ist aber in Italien auch so. Oben in der Scala in Mailand auf dem 5. Rang, oben da stehen die echten Fans. Die Gesellschaft sitzt unten. Aber Italien hat natürlich ein ganz anderes Temperament, das ist doch ganz klar. Und es ist ihr Komponist, und so wie die Wagnerianer nach Bayreuth pilgern in Deutschland.
Ich habe mich gefragt, das können Sie mir sicher auch beantworten, ob die Wagnerianer vielleicht auch mitsingen gelegentlich, also wie die Italiener das tun. Das würde man doch in Bayreuth nicht machen, oder?
Nein, das macht man überhaupt in Deutschland nicht. Jeder Pizzabäcker kann singen La Donna e Mobile oder kann dieses kann irgendwelche Arien aus Verdi-Opern singen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Lohengrin singt, Elsa, die sollst du mich befragen, oder den Chor aus dem Fliegenden Holländer. Das habe ich in Deutschland noch nicht gehört. Wagner ist aber auch kein Mitsingkomponist. Verdi ist einer in den frühen Opern.
Apropos Pizza bzw. Salate. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass es Salate gibt, dass Sie Salate gesehen haben, die nach Opern benannt sind, aber Sie haben keinen Salat Othello gefunden. Und da habe ich mir überlegt, was könnte denn ein Salat Othello sein?
Ja, Salat war gar nicht so. Es waren Salate vielleicht auch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon so lange her. Was ich aber weiß, ist, dass eine Pizzeria hieß Pizzeria Verdi. Und die hatte jede Pizza nach einer Oper von Verdi benannt. Und da gab es eine Pizza Othello. Und das war natürlich die mit den schwarzen Oliven. Das war schon sehr komisch.
Bemerkenswert ist ja auch die Vermarktung von Verdi und die hat schon früh begonnen, sogar schon nach Nabucco. Nach der Premiere von Nabucco gab es schon Verdi-Hüte und Verdi-Schals und so.
Ja, Verdi war sehr früh auch sehr reich, sehr erfolgreich. Er kriegte Aufträge ohne Ende und ist ja auch immer rumgereist. Er war in Petersburg und hat da Macht des Schicksals uraufgeführt und selber dirigiert und hat eine ganze Postkutsche voll Spaghetti und Rotwein und Parmesankäse mitgenommen, falls die Russen kein anständiges Essen haben. Das hat er sich alles leisten können. Er ist immer vermarktet worden, auch bis heute. Also es gibt Haarshampoo Verdi, es gibt Liebigbildchen Verdi, es gibt Zuckertütchen, habe ich schon gesagt, alles Mögliche. Das ist so, wenn jemand berühmt ist, dann wird er vermarktet. Das ist klar. Ist in Bayreuth mit Wagner nicht anders. Tassen, Wagner-Schals, T-Shirts, auf denen steht Waren, überall Waren. Das gibt es alles.
Sie hörten das Duett von Don Carlos und Marquis Posa aus Verdis Don Carlos. Die sei ihr von allen Verdi-Opern die liebste, schrieb Elke Heidenreich dazu. Übrigens, die Musik, die Sie in dieser Sendung hören, entstammt vorwiegend dem Hörbuch Flieg, Gedanke, das in der Folge des schönen Verdi-Reisebuchs entstanden ist. Und um das noch nachzutragen, für alle, die es genau wissen wollen, es gibt auch einen Salat Don Carlos mit gegrillten Auberginen und Mozzarella. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Elke Heidenreich. Und wer sich mit ihr über Oper unterhält, kommt zwangsläufig auf das Thema Kinderoper. Haben Sie denn einen kleinen Einfluss auf den Intendanten Laufenberg? Wie steht er denn zum Beispiel zur Kinderoper? Das ist etwas, worüber ich auch gerne mit Ihnen reden möchte.
Also Einfluss habe ich auf Laufenberg gar nicht, will ich auch gar nicht haben. Ich will überhaupt auf niemanden Einfluss haben. Ich möchte in der Einführung heute den Leuten Freude machen, ohne Angst in die Oper zu gehen. Man kann alles verstehen. Die Obertitel werden deutsch eingeblendet. Man muss keine Angst haben, dass man nichts versteht. Und Laufenberg ist ein so zielsicherer und stilsicherer Intendant und Regisseur, auf den habe ich gar keinen Einfluss. Er ist mir ein Freund geworden. Ich habe ihn gern. Ich bewundere, was er macht und die Kraft, die er hat, so viel zu machen und gleichzeitig zu machen. Und dass ich das in Wiesbaden mache, hat damit zu tun, dass ich so bewundere, dass er hat so was Ansteckendes, so was Emphatisches. Und das habe ich ja im Grunde auch. Und darüber haben wir uns getroffen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie Ihre Frage war.
Die Frage war die Stichwort Kinderoper.
Ja, Kinderoper. Die Kinderoper hat Laufenberg in Köln übernommen vom Vorgänger und der hat sie auch vom Vorgänger übernommen. Günter Krämer war der Erste, der darüber nachgedacht hat, auch für Kinder Oper zu machen, um das Publikum der nächsten Generation auch noch in der Oper zu haben, dass es nicht aussteppt mit lauter alten Operngehern, sondern dass die Jungen kommen. Christoph Dammann hat das dann sehr forciert, hat eine Kinderoper im Opernhaus selber aufgebaut, ein kleines Zelt, magisch, und da hat Christian Schuller, der damals Operndirektor war, und ich, wir beide haben zusammen das 12 Jahre gemacht. Wir haben 20 Opern für Kinder aufgeführt, nur Opern des 20. Jahrhunderts, weil Kinder haben keine Angst vor moderner Musik. Wir haben diese Opern zum Teil zum ersten Mal übersetzt ins Deutsche. Wir haben sie gekürzt. Wir haben den Marc-Aurel Floros gehabt, der vom großen 80-Mann-Orchester es runtergeschrieben hat auf die 13, 14 Musiker, die wir in der Kinderoper nur setzen konnten. Ich habe die Libretti bearbeitet, manchmal eine Figur eingeführt, die vom Vorhang ein bisschen erzählte, weil wir kürzen mussten. Länger als eine Stunde hören Kinder nicht zu, da machen ihre Klettverschlüsse auf und zu. Und dann waren wir über 12 Jahre lang ununterbrochen ausverkauft. Wir hatten am Anfang im großen Haus 200 Schülerabos und am Ende 2000. Wir haben erreicht, dass über die Kinder, die gehen ja nicht alleine in die Kinderoper, die kommen ja mit Eltern oder Tante oder Onkel, dass über die Kinder auch Erwachsene an die Oper geführt wurden und sagten, so was Schönes, das wollen wir jetzt abends auch mal hören. Das heißt, es war eine unfassbar wichtige und fruchtbare Arbeit. Und eines Tages wurde diese Oper einfach abgebaut in dem Haus. Dann kam die neue Intendantin, die hat dann irgendwas gemacht, was sich auch noch Kinderoper nannte, aber damit eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und ich finde, im Grunde sollte jedes Theater auch Oper für Jugendliche und Kinder anbieten. Sogar Bayreuth macht das inzwischen, Fliegende Neuländer für Kinder. Dass ein Publikum heranwächst, auch der nächsten Generation. Sonst stirbt das aus. Die Oper ist 500 Jahre alt, dann ist irgendwann Schluss. Und wir haben gesehen, dass das funktioniert, dass man sie kriegt.
Und wenn man das hört, was Sie erzählt haben, dann möchte man dringend eine Kinderoper auch in Wiesbaden haben. Und deswegen habe ich gedacht, also Sie mit Ihrer Überzeugungskraft können vielleicht da auf Uwe-Erik Laufenberg einwirken?
Ich glaube, auf den muss man gar nicht einwirken. Der weiß, dass das was Tolles ist. Ich glaube, das sind immer auch räumliche und finanzielle und auch kraftmäßige Sachen. Er stemmt ja ohnehin hier schon wahnsinnig viel, was der an Premieren hier gestemmt hat. Vielleicht denkt er über Kinderoper nach, das kann sein, aber es ist ja auch eine finanzielle Sache. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass wenn gespart wird, immer als erstes an der Kultur gespart wird. Und ich ärgere mich auch darüber, dass jeden Abend in den Nachrichten 10 Minuten für den Sport sind. Für den Sport in der Sendung Norbert König oder wer auch immer. Nie 10 Minuten für die Kultur. Das heißt, solange unser Land auch nicht begreift, dass Kulturveranstaltungen von sehr viel mehr Menschen besucht werden als Sportveranstaltungen, das ist so, da gibt es Statistiken. Wir lassen uns täuschen durch ein Fußballstadion mit 60.000 Leuten. Das wiegt nicht auf, dass jede kleine Stadt ein Opernhaus hat, was jeden Abend voll ist und dass die Konzertsäle voll sind und die Lesungen besucht werden. Das heißt, die Kultur spielt eine ganz große Rolle in diesem Land und wir sind dabei, das zu verschleudern, indem wir einfach nicht genug dafür Sorge tragen, dass es weitergeht. Und das wäre Arbeit auch mit Kindern und insofern wäre eine Kinderoper sehr zu begrüßen. Ich wäre sofort dabei. Vielleicht denkt Uwe drüber nach, ich weiß es nicht.
Herr Laufenberg, wir haben über Kinderoper gesprochen und ich habe Elke Heidenreich gefragt, ob sie vielleicht, weil sie sich so gut kennen, sie überzeugen könnte, auch in Wiesbaden eine Kinderoper zu machen.
Naja, der einzige Grund, warum wir das nicht machen, ist, weil wir sind ein Betrieb mit wahnsinnig vielen Vorstellungen. Wir haben ja die meisten Premieren, glaube ich, überhaupt im deutschsprachigen Bereich, also im deutschsprachigen Theater und damit eigentlich weltweit, weil kein internationales Theater produziert so viel wie die deutschen Stadttheater. Wir haben als Kinder- und Jugendtheater aufgestellt mit dem Staatsmusical, also wo die Jungen sich um das Musical kümmern, also auch schon eine musikalische Sparte. Und wir haben das Sprechtheater, wo wir unser Ensemble haben, die inklusive Weihnachtsmärchen zum Dezember übers Jahr diese Jugend- und Kinderstücke machen. Und jetzt ist einfach der Aufwand dazu, jetzt noch Kinderoper zu betreiben, eine logistische Frage. Dadurch, dass wir ein so breites Programm haben, was wir nicht schmälern wollen, wir wollen ja nichts aus dem Staatsmusical nehmen und wir wollen auch nichts aus dem Sprechtheater nehmen, ist es nicht so leicht, eine Kinderoper hier auf die Beine zu stellen, weil sie brauchen dazu natürlich wieder Orchesterdienste, sie brauchen Sänger, sie brauchen einen etwas größeren Ort, als der jetzt zum Beispiel im kleinen Haus ist. Aber irgendwann, und vielleicht gar nicht in so langer Zukunft, sondern in kürzerer Zukunft werden wir sicherlich eine Musiktheaterproduktion für Kinder machen. Nur, dass wir es als richtige Institution, wie andere Opernhäuser das haben, haben wir, glaube ich, nicht, weil wir einfach ein Vielspartenbetrieb sind, der mit sich so vielen Aufgaben widmen muss, dass wir eine beständige Kinderoper, die regelmäßig spielt, sicherlich logistisch gar nicht hinbekommen.
Soweit der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg. Hoffnung macht er ja nicht gerade, aber man weiß ja nie. Und zurück zu Elke Heidenreich mit dem Stichwort moderne Musik in Wiesbaden. Also Sie haben vorhin gesagt, die Kinder sind leicht an moderne Musik ranzuführen. Ich glaube, ich fürchte, das ist bei dem Wiesbadener Publikum nicht ganz der Fall. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht oder werden Sie die noch machen müssen mit Bernd Alois Zimmermann zum Beispiel?
Habe ich nicht gemacht, die Erfahrung. Gerade Bernd Alois Zimmermann hat tolle Musiken geschrieben. Zum Beispiel diese Musique pour le souper du roi Ubu, die ist ja unglaublich lustig und witzig. Da kann man Kinder ganz sicher mitkriegen. Natürlich nicht mit den Soldaten, das ist auch
Erwachsene.
Keine Geschichte.
Ich spreche jetzt von Erwachsenen.
Von Erwachsenen. Ich denke, Erwachsene müssen flexibel sein und auch mal Sachen hören, die nicht immer nur mit Wohlklang zu tun haben. Wir leben in dissonanten Zeiten und die dissonante Musik drückt das aus. Wir können heute nicht mehr komponieren wie Bach und Verdi und Mozart. Das ist doch klar. Und wer das nicht begreift, ist dann auch für die Musik verloren. Man kann nicht immer nur das Alte wieder. Wir laufen ja auch nicht mehr in Rüschenröcken mit Allongeperücken rum. Also ist ja lächerlich. Wer nicht mit der Zeit geht, hat die Kultur auch nicht richtig verstanden. Der interessiert mich dann auch nicht mehr. Man muss nicht alles schön finden, aber zumindest offen sein und sich interessieren. Denn die Zeit ist heute anders als die Mozart- und die Haydn-Zeit. Und das war damals auch zeitgenössische Musik. Die war ja damals komponiert und heute haben wir auch zeitgenössische Musik. Und wenn Luigi Nono Intoleranza schreibt, das ist genau die Musik zu der Zeit, in der wir leben. Und ich denke, das werden auch in Wiesbaden Leute begreifen. Ich halte die nicht für suborniert und verstockt. Einige immer, aber das ist überall auf der Welt so. Und Kinder sind da ganz frei. Kinder haben noch keine Melodien im Kopf, noch keine Prägemuster. Die hören das einfach, ob das Ernst Toch ist oder Goldmark oder Korngold. Die finden das klasse, wenn die Geschichte gut ist. Und die kann man viel leichter ranführen. Und den Trick sollte man anwenden. Wenn man die Alten nicht mehr kriegt, die Jungen kriegt man noch.
Das war die Ouvertüre zu Die Macht des Schicksals hier bei Radio Rheinwelle 92,5. Und wir wollen nochmal Elke Heidenreichs Ausführungen zum Kulturverfall aufgreifen. Ihre Diagnose ist ja völlig richtig. Es ist die Frage, wie kann man das ändern? Wie kann man darauf einwirken? Also, dass die Situation so ist, dass die Kultur diesen Stellenwert hat, den Sie gerade beschrieben haben, das ist ja nichts Neues. Mhm. Darüber reden wir seit Jahrzehnten und es ändert sich nichts.
Ja, ich kann daran nichts ändern. Ich bin kein Politiker, ich will auch keiner werden. Und die meisten Politiker, die ich kenne, sind an Kultur nicht interessiert. Ich sehe die in Köln nie mal in der Oper, außer es gibt Freikarten. Und solange das so ist, hat das alles einen schlechten Stand. Köln hat ja versprochen, eine Kinderoper zu bauen, wenn das desaströse Bauwerk denn endlich fertig wird. Und dann werden wir mal sehen, ob die auch mit Inhalt gefüllt wird.
Wiesbaden möchte ja auch gerne eine Kulturstadt sein oder sagt auch, sie sei eine. Und deswegen gehen wir mal davon aus, dass vielleicht doch sich das eine oder andere noch entwickelt.
Ja, aber wissen Sie, ich denke genauso. Ich würde mir das auch wünschen. Aber wir reden heute miteinander Mitte September 2015 und wir sehen, was gerade in der Welt passiert. Und es passiert Ungeheures. Ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, was da passiert. Es ist eine Völkerwanderung. Es ändert sich alles im Moment gerade. Die ersten Islamisten sind in Großbritannien zu Hunderten auf die Straße gegangen und haben gefordert, alle konvertieren, alle Frauen sollen verschleiert werden. Der IS zerstört gerade Jahrtausende alte Kunstwerke. Es ändert sich was, wir werden uns noch wundern und dann können wir uns unsere bürgerliche Kultur gar nicht mehr leisten. Ich war gerade in Wien, habe für 170 Euro eine Karte gehabt für die Oper, war nichts anderes mehr zu kriegen. Ich bin in den Fliegenden Holländer gegangen, den ich schon oft gesehen habe. Am Bahnhof in Wien lagen 5000 Flüchtlinge, die nichts anderes hatten als Plastiktüten und vielleicht eine Decke. Und ich sitze teuer in der Oper und ich denke mir, die müssen ihre Erwartungen runterschrauben und wir unsere Gewohnheiten. Es wird sich was ändern müssen. Also wir können nicht alle auf diesem Niveau, diese Menschen können nicht weiter so arm vegetieren. Es muss ihnen geholfen werden. Wir können aber auch nicht auf dem hohen Kulturhaus sitzen und abends in die Oper gehen und uns gegen sowas abschotten. Und als der Chor im Lohn im Holländer sang, als das Schiff des Holländers kommt, singt ja der Chor von Daland, die Leute, die er auf seinem Schiff hat, sie trinken nicht, sie singen nicht, in ihren Schiffen brennt kein Licht. Da habe ich genau an diese Situation gedacht. In diesen Schiffen brennt kein Licht. Da kommt etwas auf uns zu. Und vielleicht hilft uns die Kultur nicht ganz zu verrohen. Aber so großzügig, wie wir es bisher handhaben konnten, wird es nicht weitergehen können. Wir werden die Milliarden brauchen, um Menschen am Leben zu erhalten. Ganz einfach.
Ja, und es geht um eine andere Definition von Kultur. Es geht auch um einen Kulturkampf, muss man sagen.
Ja.
Und wie das wird etwas völlig anderes sein, als wir bisher über Kultur nachgedacht haben und das wird sich dann zeigen.
Sehe ich auch so. Dieses lustige Wort Multikulti, das können wir uns in die Haare schmieren. Das ist nicht mehr Multikulti, das ist ein Kampf der Kulturen gegeneinander und da muss man mal sehen, wie es ausgeht. Ich weiß es auch nicht, aber ich sehe, dass wir auf dem hohen Ross, auf dem wir sitzen, nicht bleiben können. So sehr ich das alles liebe, diese bürgerliche Kultur, aber es bröckelt gerade, das bröckelt ja an allen Ecken und Enden. Wenn Grenzen schon geschlossen werden gegen Menschen, wenn Züge überfüllt sind, wenn Brandbomben in Häuser, in denen Menschen mit Kindern wohnen, geworfen werden, das ist doch unfassbar. Dann können wir auch nicht mehr in die Oper gehen und sagen, jetzt machen wir es in 2 Stunden nett. Das wird alles ändern. Ich habe was gemacht mit André Heller fürs österreichische Fernsehen. Er ist mir ein alter Freund und ein kluger politischer Kopf und überhaupt ein sehr kluger Mann. Und der hat gesagt, Elke, du und ich, wir sind noch im Krieg geboren und ich sage dir, wir werden noch im Krieg sterben. Das war das Düsterste, was ich seit langem gehört habe. Und er sagt, in ein paar Jahren wirst du sehen, es kommen nicht 5.000, es kommen 500.000. Und ich denke darüber nach. Und ich habe auch kein Rezept, ich habe auch keine Angst, ich habe auch keine Panik. Menschen, die in Not sind, denen muss man helfen. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ich bin kein Politiker. Ich will nicht verhärten, aber ich weiß auch, dass wir so, wie wir leben, wahrscheinlich nicht weiterleben können.
Und das war's für heute. Wir danken Elke Heidenreich für ihre Gesprächsbereitschaft und hoffen, Sie hören in Zukunft Verdi mit ganz anderen Ohren. Am Mikrofon war Jutta Schostak und zum Schluss eines der bekanntesten Musikstücke, die man sich denken kann. Den Gefangenenchor aus Nabucco, der darf ja in einer Verdi-Sendung nicht fehlen. Heute in einer Popversion des italienischen Sängers Zucchero, Va pensiero.